Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen, aller Lobpreis gebührt Gott, dem Erhabenen, dem Herrn aller Welten, sein Frieden und Segen. Sein mit unseren Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm und seinen reinen Nachkommen, Friede sei mit ihnen. Ein Geschenk an unseren Fürst der Zeit und seine heilige Mutter Fatima Zahra, den Gelehrten, den Märtyrern, den Verstorbenen dieser Runde und all diejenigen, die an der Errichtung dieser Moschee beteiligt waren und sind, bitte ich um einen Salawat. So Gott will, wird Gott uns allen den Segen geben, von diesem lichterfüllten Gabentisch von Muharram zu profitieren. Und Gott, möge Gott mir den Segen erweisen, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen, so dass ich die Botschaft Gottes an Sie vermitteln darf und dass es eine Wirkung auf uns hat und wir zu denen gehören, die gehörig sind. Ich sagte gestern, dass einer der wichtigsten Aspekte des Lebens der Menschen die Verbindung zu Gott ist. Und wenn diese Verbindung zu Gott nicht richtig koordiniert wird, passiert das, was in Ashura passiert ist. Die Verbindung zu Gott ist, so wie ich es gestern sagte, in einer kurzen Zusammenfassung für die Geschwister, die nicht da waren, damit sie wissen, worüber wir sprechen. Die Verbindung zu Gott, sagte ich, ist eine Antwort auf verschiedene Fragen, die sich uns ergeben. So wie der Heilige Koran uns das sagt, dass es auf zwei Aspekte basiert. Die Verbindung mit Mittler, die Verbindung ohne Mittler. Die Verbindung ohne Mittler ist die Anbetung Gottes. So wie er sagte, Ane Abuduni Hasa Siratun Mustaqim. Niemand hat das Recht in seinem Anbetung, in der Anbetung Gottes, irgendeinen Mittler zu stellen. Kein Objekt, kein Lebewesen, kein Mensch. Direkt wird der Schöpfer angebetet und diese Beziehung der Anbetung gilt nur alleine dem Herrn, dem Schöpfer der Welt. Wenn wir unser Gebet zu 99% für Gott verrichten und 1% davon für etwas außer Gott, sagt Gott, dass 100% deines Gebetes nichtig sind. Wenn ich meine Pilgerfahrt, meinen Fasten, und einige sagen das aus Scherz, jemand, der betete und sein Gebet sehr kräftig betete, er war wohl sehr im Gefühl und jemand ist vorbeigegangen und sagte, bete auch für mich, was für ein Gebet. Er hat es nicht ausgehalten und sagte dann zu dem mitten im Gebet, du weißt nicht, ich bin auch noch heute Fasten. Wenn man sein Gebet für jemand, auch nur 1% für jemand machen möchte, außer dem Schöpfer, dann ist das absolut nichtig. Was sind denn die sogenannten Anbetungen, wie zum Beispiel Namaz, das Gebet, das Fasten? Drittens Choms, viertens Zakat, fünftens Hajj. O Allah, lass es uns allen zuteile werden. Sechstens Jihad. Das sind Anbetungen des Schöpfers. Wenn jeder dieser Anbetungen ein wenig nur für etwas außer Gottes ist, von seiner Basis falsch, denn unsere Beziehung, unsere Anbetung zu Gott darf keine Unreinheiten mit sich führen. und schön für diejenigen, die demütig und gottergebend ihre Taten verrichten. Mit einem Salawat auf den heiligen Propheten und seine reine Nachkommenschaft. Und lassen Sie mich hier schon darauf hinweisen, die Gebete müssen rein sein für Gott. Auch das Gute, was man tut, ist sehr gut, wenn es für Gott ist. Wenn die Mustahabat, die Empfohlenen für Gott sind, ist auch gut, wenn es für Gott ist und sollte für Gott sein. Wenn aber das Gute, was sie tun, für Gott ist, aber ein Teil davon, zum Beispiel, wenn jemand für diese Moschee etwas tut, dann zum einen, weil er die Gebote Gottes befolgt und auch die Gebote der Ahlul Bayt und auch das an die anderen sagen, was für ein guter Mensch, dann ist das nicht schlecht, dann ist das nicht schlimm. Wenn es aber rein für Gott ist, dann ist das die Verse 88 der Sura Qisas. Die Verse 83 der Sura Qisas. Wir haben den Lohn des Jenseits für die zurückgelegt, die von ihren Taten und für ihre Taten im Diesseits keine andere Absicht hatten, außer Gott zu dienen. Und weil sie alle zu den Liebenden von Amir al-Mu'minin gehören, in dieser Moschee, der zum Namen von Amir al-Mu'minin erbaut wurde, möchte ich Ihnen eine Tat von Amir al-Mu'minin nennen. Sie haben es alle schon gehört. Am Tag von dem Krieg von Khandaq hat Amir al-Mu'minin einen Schwerthieb gesetzt zu Amr ibn Abdabad. Und er war die Speerspitze des Üblen. Imam Ali hat ihn vom Pferd runtergeworfen, hat sich auf seine Brust gesetzt und vom Weiten sah man das nicht. Es war ein Kriegsschauplatz. Alle, die aber zuschauten, sahen, dass Amir al-Mu'minin, bevor er ihm sein Schicksal überlässt und quasi sein Schicksal vollendet, aufgestanden ist. Sie alle waren verwundert. Es war ein Kriegsschauplatz, ein Kriegsplatz. Amir al-Mu'minin richte ihn hin und steht dann auf. Aber Amir al-Mu'minin ist aufgestanden, hat eine Runde gemacht und dann hat er sich wieder auf die Brust von Amr gesetzt und hat ihn in dem letzten Hieb zugesetzt. Man ist zu Amir al-Mu'minin gegangen und fragte, was ist passiert, dass sie aufgestanden sind. Amir al-Mu'minin sagt, ich bin für Gott in den Krieg gezogen. Amir al-Mu'minin sagt, ich bin von seiner Brust aufgestanden, weil ich für den Willen Gottes in den Krieg gezogen bin. Ich bitte Sie um ein Salawat. Wenn Sie einen Salawat verrichten, sollten Sie am Ende mit Wa'ajjal Farajahum diesen Salawat abschließen. Für das Erscheinen des Fürsten der Zeiten. Wa'ajjal Farajahum. Man fragte also Amir al-Mu'minin, was ist passiert? Amir al-Mu'minin sagte, ich bin für Gott hier in diesem Krieg gezogen. Als ich auf der Brust von Amr saß, hat Amr auf mich gespuckt. Und er hat meine Mutter beleidigt. Und in dem Augenblick sah ich, wenn ich ihm jetzt den letzten Schwerthieb zusetze, dann ist meine Tat unrein. Ein Teil davon ist für Gott und ein Teil davon, weil er meine Mutter beleidigt hat und mich angespuckt hat. Ich wollte, in dem Augenblick hätte ich ihm den letzten Stich zugesetzt, weil er mich auch beleidigt hatte und meine Mutter. Aber ich bin aufgestanden und habe eine Runde gemacht, damit, wenn ich etwas tue, es absolut rein für Gott ist und nicht basierend auf meine Emotionen und Gefühle. Als Amir al-Mu'minin das sagte, sagte der heilige Prophet, der Frieden und Segen Gottes sei mit ihm, sagte, der Prophet sagte, ein Schwerthieb von Ali alaihi salam ist weit höher als alle Gebete der Menschen und der Dschinnwesen, denn der Wert einer Tat ist abhängig von der reinen Absicht. Und die Reinheit der Absicht von Amir al-Mu'minin war höher als alle anderen Taten der Menschen und der Dschinnwesen. In unserer Verbindung, unserer Anbetung zu Gott, dürfen wir also niemanden mit oder Gott zur Seite stellen, sonst werden wir zu Mushrik. Die Anbetung Gottes gibt es keinen, hier gibt es keinen Mittler, es darf niemand mit eingeschlossen werden. Daher sagen die großen Gelehrten, wenn sie in eine Moschee kommen und dort einen Platz zum Gebet aussuchen und der Platz, den sie aussuchen, etwas ist, außer die Absicht, Gott anzubeten. Zum Beispiel, ich stehe jetzt hier, damit mich jeder sieht. Ich will jetzt hier beten, damit ich meinen Freund sehe. Ich will hier jetzt beten, damit es einen Mehrwert für mich hat. Dann ist dieses Gebet zwar nicht nichtig, aber dieses Gebet ist dann nicht mehr rein, um Gott anzubeten. Möge Allah, inshallah, unsere Gebete auf Basis seiner Großzügigkeit akzeptieren. Und man sagt, ein Gebet sollten wir immer in dem Unut, in unserem Bittgebet, im Gebet immer wieder sagen. O Allah, wenn du mit deiner Gerechtigkeit unsere Taten bemessen willst, unsere Gebete messen willst, dann bleibt für uns nichts übrig. Es bleibt nichts für uns übrig, wenn Gott auf Basis seiner Gerechtigkeit unsere Taten beurteilen will. Die Note, die wir bekommen, ist keine Note, gute Note. Hoffentlich wird Gott auf Basis seiner Großzügigkeit und seiner Vergebung mit uns umgehen. Also ist die Verbindung zu Gott ohne Mittler, was die Anbetung angeht. Aber wir sprachen auch über Verbindungen, die mit einem Mittler sind, wo es einen Mittler braucht. Und die Verse diesbezüglich aus dem Heiligen Koran haben wir gestern Abend angesprochen. Und viele haben dieses auch beachtet und verfolgt. Und ich hoffe, dass in der Zeit, dass ich hier in ihrer Anwesenheit sein darf, dass ich nur mit dem Heiligen Koran ihnen Beweise führe. Denn die Hände von den Muslimen und den Schiiten von Ali ibn Abi Talib muss voll sein, was die Koranbeweise angeht. Und dann können sie mit jedem, der auf der Suche nach Wahrheit ist und von ihrem Wesen nach Wahrheit suchen, mit dem Heiligen Koran ihnen den Beweis dafür liefern. Denn dieser Koran hat drei Eigenschaften. Lassen Sie mich das noch in Klammern sagen. Es gibt kein anderes göttliches Buch, was diese drei Eigenschaften hat. Die göttlichen Bücher, die heute für uns als göttliche Bücher bekannt sind. Ich meine damit die göttlichen Bücher, die heute im Umlauf sind. Denn Sie wissen, dass das, was Gott den Propheten, den vorherigen Propheten gegeben hat, nicht mehr unter ihnen, nicht mehr unter den Menschen ist. Und daher kam dieser heilige Koran als Vollendung der vorherigen Botschaften Gottes, der vorherigen Korane. Und es gibt drei Eigenschaften, drei Botschaften, drei Eigenschaften. Erstens, es ist das Wort Gottes. Ein Gott, der drei Eigenschaften hat, der den Verstand erschaffen hat. Jeder, der den schöpferischen, des Schöpferseins der Vernunft Gottes akzeptiert und dass das, der Koran, der, die Botschaft Gottes ist, wird zu einem guten Ergebnis kommen. Dass dieser Koran sicherlich auf Basis der Vernunft geschrieben ist. Es wird, ist in Abstimmung mit der Vernunft. Denn der Schöpfer der Vernunft, des Verstandes und des Korans ist ein und derselbe Schöpfer. Denn der Architekt dieses Hauses in verschiedenen Bereichen der einer ist, wird es eine Gemeinsamkeit geben. Der Botschafter, dieser, der Schöpfer dieser Botschaft und der Schöpfer des Verstandes ist ein und derselbe Gott. Also sind die aufeinander basierend. Darüber sollte man wirklich nachdenken. Der Schöpfer, diese Botschaft und der Schöpfer der, des Wesen der Menschen, Fetrat, ist Gott. Das ist die Verse dazu. Also ist diese Botschaft auch einhergehen mit dem Wesen der Menschen, mit unserem Fetrat. Wenn die Menschen auf einen Schiff steigen oder heutzutage in einem Flugzeug, gibt es Auf und Abs. Zum Beispiel der Motor des Flugzeuges ist kaputt oder der Schiff ist, dieser Schiff ist in einem Sturm oder der, die Bremsen des Autos versagen. Der Heilige Koran sagt, der Herz der Menschen geht dorthin, wo ihr Fetrat, wo ihr Wesen sie hinführt, zu Gott. Aber sobald sie ihren Fuß auf das Trockene oder auf den Boden setzen, werden sie wieder zu Mushriks. Ich war im Flugzeug von Teheran nach Kerman. Es gab eine wirklich sehr schlechte Situation. Es gab extreme Turbulenzen. Die Menschen schrien auf und ab. Und neben uns saßen einige, die sagten, Hajra, was sollen wir tun? Hajra, rezitieren Sie den Koran. Hajra, sagen Sie doch etwas. Ich lachte. Sie sagten, warum lachen Sie? Und dann haben einige, die auch vielleicht nicht richtig vorher sich dafür interessiert haben, gesagt, haben Koran rezitiert, haben den heiligen Propheten Fatima Zahra aufgerufen und haben sich quasi diesen Herrschaften angeschlossen. Alhamdulillah hat der Kapitän diesen Flieger hinsetzen können, sonst wäre ich jetzt nicht heute bei Ihnen. Und als der Flieger sich hinsetzte, sind wieder ihre Kopftücher nach hinten gegangen. Der Zustand änderte sich und ich sagte zu einigen von ihnen, sind ihre Bittgebete zu Ende? Sie sagten, ja, wir sind jetzt gesund auf die Erde eingekommen. Diese Verse und dieses Verhalten zeigt, dass das Wesen des Menschen seinen Ursprung zu Gott führt. Es ist nur leider ein leichter Staub, eine Staubwolke drüber. Eine weitere Erinnerung, die ich habe. Ich hatte eine Reise nach Moskau mit einigen. Ich habe mit einigen Akademikern dort gesprochen und sagte zu ihnen, wenn sie in einem Schiff, und das waren ja auch Kommunisten, die dort waren, sie haben keine Religion. Ich sagte, wenn sie in einem Schiff sind und dieser Schiff in einem Sturm gelangt oder auf dem Flugzeug, wenn der Motor des Flugzeuges kaputt ist, wo wird ihr Herz hingehen? Ich fragte durch einen Übersetzer und sie haben mir eine sehr schöne Nachricht, eine schöne Antwort gegeben. Wissen Sie, was sie antworteten? Man sagte uns, dass man mit euch Iranern nicht über Gott sprechen soll. Ich lachte, er sagte, warum lachst du? Ich sagte, ein besseres Geständnis habe ich nicht gehört. Du gestehst, dass es einen Gott gibt. Das Problem ist nur, und es ist kein Problem, es ist eine Feinheit dieses Schöpfers, dass man ihn mit den Augen des Kopfes nicht sehen kann. Ich sagte gestern, wir müssen zu denen gehören, die an das Verborgene glauben. Wir müssen an ihm glauben. Lassen Sie mich also zu einem Ergebnis kommen. Der Schöpfer des Korans ist der Schöpfer des Verstandes, der Schöpfer des Wesens des Menschen und der Schöpfer der Welt. Schöne Ergebnisse, die sich daraus resultieren lassen, dass der Koran auf Basis der Vernunft ist und dass der Islam auf Basis der Vernunft ist. Dass der Islam und der Koran auf Basis des Wesens des Menschen sind und dass der Islam und der Heilige Koran mit der Situation der Welt konzipiert wurden. Und das ist eine Anweisung, eine Rezeptur für die Glückseligkeit in dieser Welt. Und daher sagte ich an dem Ende der Verse, die ich gestern bereits rezitierte, wird gesagt, jeder, der nach Glückseligkeit sucht, muss sich an den Heiligen Koran wenden. Warum? Weil es eine verborgene Schicht gibt. Eine Sicht der Dinge äußerlich und ein Wesen der Dinge. Ich wollte auf die Verbindung zu Gott zu sprechen kommen, mit Mittlern, aber ich möchte hier noch etwas erwähnen. Es wäre schade, wenn ich das nicht tue. Der Heilige Koran hat dreimal Yahsabun. Das ist ein Geschenk von Imam Rezaa, was ich Ihnen jetzt sage. Ich war in dem Schrein von Imam Rezaa und habe für einige Professoren dort gesprochen. Es saßen verschiedene Professoren und wir sprachen. Auf einmal ist eine Karawane mit Schulkindern reingekommen, die sich davor gesetzt haben. In Darul Hidayah. Eine Karawane mit Schulkindern. Und ich wusste jetzt nicht, ob ich für die Akademiker sprechen soll oder für diese Kinder. Ich sagte, oh, Imam Rezaa, hilf mir. Ich muss jetzt so reden, dass diese Kinder es verstehen, aber auch, dass die Älteren das akzeptieren. Ich bat die Akademiker um Erlaubnis. Erlauben Sie mir, mit diesen Kindern zuerst zu sprechen und dann mit ihnen. Sie sagten, bitte. Ich sagte zu den Kindern, habt ihr Luftballons gesehen? Sie alle haben Luftballons gesehen. Luftballons werden aufgeblasen, es wird größer und größer, aber dann mit einer Nadel platzt es. Gott hat drei verschiedene Luftballons im Koran vorgestellt. Drei verschiedene Versen. Schreiben Sie sich diese Versen auf. Schreiben Sie sich das bitte auf. Imam Sadiq wusste, dass später Aufnahmegeräte kommen, aber er sagte, schreibt auf. Obwohl Imam Sadiq wusste, dass später Audio und Video, Mobiles und weitere Aspekte dazu kommen, sagte, schreibt dieses auf. Setzt das Wissen in Ketten mit dem Schreiben, sonst wird es eurem Verstand entrinnen. Daher empfehle ich Ihnen und uns allen, auch diese Gespräche mit aufzuschreiben. Ich wollte nur sagen, dass ich von Imam Rezaa um Hilfe gebeten hatte. Also möchte ich jetzt über diese drei Versen zu sprechen kommen. Der Heilige Koran spricht mit uns. Oh ihr Menschen, ihr könnt zuerst euren Verstand, dann eure Taten, dann eure Persönlichkeit. Das sind drei verschiedene Aspekte des Menschen. Wollt ihr, dass es real ist, oder ist das, soll das sein wie eine Luft, wie eine Seifenblase? Niemand will, dass seine Gedanken wie eine Seifenblase sind. Sie wollen, dass ihre Gedanken real sind. Niemand will, dass seine Taten eine Seifenblase sind. Sie wollen, dass ihre Taten real sind. Niemand will, dass seine Persönlichkeit eine Seifenblase ist. Er will, dass seine Persönlichkeit real ist. Hören Sie jetzt sich diese drei Versen an. Die erste Verse, Vers 30, Sura A'raf. Yahsabun heißt, sie glauben, sie nehmen an. Es gibt also, in der Tat gibt es das nicht. Sie denken, sagt der Heilige Koran, dass ihre Gedanken richtig sind. Das heißt, ihre Gedanken sind wie Seifenblasen. Es ist nicht real. Sie glauben, es wäre real. Ein Beispiel. Ein Beispiel. Sie nehmen an, dass ihre Taten richtig sind, obwohl ihre ihre Gedanken nicht richtig sind. Das ist die erste Verse. Die nächste Verse. Vers 104, Sure Kaf. الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Die zweite Gruppe haben Taten, die wie Seifenblasen sind. Sie nehmen an, was für einen Business sie gemacht haben, was für einen Handel sie eingegangen sind, obwohl sie überhaupt gar keinen Handel betrieben haben. Denn Handeln geht darum, dass man sieht, was man gibt und was man bekommt. Was man gibt und was man bekommt. Der erste ist, sind Gedanken, die wie Seifenblasen sind. Also zweitens, Taten, die wie Seifenblasen sind. Und drittens, die Verse 18 Sura Mujadala. Sie glauben, sie haben eine Persönlichkeit und sie haben keine Persönlichkeit. Lassen Sie mich die Beispiele dafür sagen. Dass ihre Persönlichkeiten wie Seifenblasen sind. Es gibt eine berühmte Geschichte im Iran, die wir erzählen. Lassen Sie mich auch das hier erzählen. Ein Wazir ist in einer öffentlichen Bar hingegangen und hat den Bademeister gefragt, wie viel bin ich wert? Er sagte, 400 Dirham. Vielleicht in Deutschland hier 400 Euro. Er sagte, wie meinst du das? 400 Euro kostet alleine mein Handtuch. Und er sagte, ja, ich habe auch nur Ihren Handtuch berechnet. Sie selber haben doch keinen Wert, mein Herr. Das ist eine Persönlichkeit, der wie eine Seifenblase ist. Sein Wert ist gemessen an seiner Kleidung, gemessen an seinem Auto, an seinem Haus, an seinem Mobile. Das ist doch nicht meins. Das ist doch nicht meins. Alexander der Große, der die halbe Welt besaß, hat nach seinem Tod gesagt, legt meine beiden Hände so aus dem Sarg raus, damit alle verstehen, dass Alexander der Große auch mit leeren Händen diese Welt verlassen hat. Die Khorasanis kennen wahrscheinlich den Herrn, der den Wakil Abad gehört hat in Mashhad. Er war sehr reich, er ist gestorben. Am Anfang der Revolution, im Jahre 60. Als man ihn dort gewaschen hat, hatte er eine Krankheit. Und als man ihn reinigen wollte, hat er sich verunreinigt. Und deswegen musste man wieder diesen Kafan rausnehmen. Hat man es nicht geschafft, ihm einen zweiten Kafan zu kaufen, einen zweiten Grabtuch. Man hat einen Grabtuch, der dort war, geholt und es drum gewickelt. Und man sagte Hans Hussein Malek mit all seinem Vermögen, hatte von seinem Vermögen noch nicht mal einen Kafan, einen Sargtuch mit sich nehmen können. Wenn meine Persönlichkeit auf Basis meines Geldes ist, nein, es ist nicht meins. Meine Persönlichkeit ist basierend auf meinem Titel. Einer der Geheimnisse des Ihrams ist in Hajj. Und ich möchte noch einmal beten für uns alle. O Allah, erlaube uns, dein Haus zu besuchen und den Schrein deiner Awliya. O Allah, Allah sagt zu uns allen Hajjis, zieht euch die Kleidung in dieser Welt der Dunya aus. Zieh dein Kleid des Ihram an und komm, ich will sehen, wie viel du wert bist. Ich will nicht sehen, dass du mit deinem Gold und mit deinen Kleidungsstücken zu mir kommst. Nein, ich will, dass du selber zu mir kommst, damit ich sehen kann, wie viel du wert bist. Diese Persönlichkeiten, die wie Seifenblasen sind. Ich werde ihnen die Quelle all dieser Dinge auch nennen. Es gibt nur eine Quelle, aber ich werde das zu später kommen. Sehen Sie, es gibt einige Persönlichkeiten, die in dieser Welt eine Persönlichkeit haben, die eine Seifenblase ist, eine Fata Morgana. Fata Morgana, Hussein, ich liebe dich. Die Sura Al-Fajr ist die Sura von Imam Hussein.
ربك به آن ارمزات الامام التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد.
Gott zählt drei Weltregentschaften auf in der Sura von Imam Hussein. Warum als Beispiel werden diese aufgeführt? Weil Gott sagen möchte, das sind drei Regentschaften, die die Welt eingenommen hatten. Die Orts, die Samuds und Pharaon. Sie hatten die Welt für sich eingenommen. Aber eine Persönlichkeit, eine solche Persönlichkeit ist eine Seifenblase. Nichts davon ist übrig geblieben. Nichts ist übrig geblieben von den Rome Samud und Rome Art. Aber die Persönlichkeit von Imam Hussein ist eine Persönlichkeit, die mit Gott verknüpft ist. Jeder, der kommt, sagt, wer ist dieser Hussein, den die gesamte Welt liebt? Das ist eine wahre Persönlichkeit. Das heißt, auch wenn die Kleidung von Hussein von seinem Körper rausgenommen wurde und sein Ring von seinen Fingern entfernt wurde und man seinen Finger mit dem Ring abgeschnitten hat, und man nichts zu Imam Hussein übrig gelassen hat, weil diese Persönlichkeit mit Gott verbunden war, ist er zu Abdullah geworden. Eine wahre Persönlichkeit, dass man Abdullah ist, der Diener Gottes, Hezbollah, die Partei Gottes, Jundullah, Waliullah, die Moschee wird zu Beitullah. Und wenn alles mit Gott verbunden ist, wird es für die Ewigkeit sein. Wenn deine Persönlichkeit zu einer wahren Persönlichkeit werden soll, dann sollst du der Diener Gottes werden. Die höchste wirtschaftliche, akademische etc. pp. Stufen werden sie auch nicht höher als der Pharao und Samud und Art sein und trotzdem wird nichts von ihnen übrig bleiben, weil sie wie eine Seifenblase waren. Ein zweites Beispiel. Lassen Sie mich das mit dem Beispiel der Kinder sagen. Ich will, dass Sie das Ihren Kindern erzählen. Wenn ein Aid kommt und der Großvater in Iran, sagen wir, Travel Check, Reisechecks, hier sagen wir einen großen Schein seinem Enkel schenkt, wird dieses Kind diesen Schein essen wollen. Das schmeckt nicht. Er will spielen. Es ist nicht schön. Es ist nicht so, wenn er spielt. Er weiß nicht, was es wert ist. Und jemand, der klug genug ist, passt auf dieses Kind auf und sagt, bist du bereit, einer deiner Scheine mit mir zu tauschen? Du gibst mir einen Schein, ich gebe dir vier Scheine oder vier Goldmünzen. Wie bei uns in Iran zum Beispiel 5 Toman, 5 Cent ungefähr wert. Es glänzt aber. Und dieses Kind denkt, ich gebe Papier und bekomme 4 Münzen. Und damit man ihn richtig reinlegt, sagt, ich gebe dir auch nur 2 Schokoladen. Dieses Kind denkt sich, wow. Er gibt seinen Schein, bekommt 4 Münzen mit 2 Schokoladen und freut sich und kommt nach Hause. Das ist die Verse des Heiligen Korans. Er denkt, was für einen Handel er gemacht hat. Er hat Geld gegeben und hat viel dafür bekommen. Und wenn er reinkommt zu Hause und die Erwachsenen das merken, werden sie zu ihm sagen, was für ein törichtes Kind. Du wusstest nicht, was dieses Geld wert war. Das, was du gegeben hast, hast du nicht verstanden, was es war. Aber das, was du bekommen hast, hast du verstanden. Vor einigen Wochen habe ich in einer Fernsehsendung, wo ich sprach, war ein Jugendlicher, der einen Brief geschrieben hatte, ein Student, vielleicht ist es auch für Sie interessant. Dieser Student sagte, Hodja, geben Sie mir eine Antwort. Ich habe nicht das Geld für mein Studium. Ein Teil habe ich geliehen. 200.000 fehlen noch, 200.000 Tomman. Das ist ungefähr wie 200 Euro. Ich denke darüber nach, den Gips meines Nachbars, der gerade ein Haus baut, zu klauen und diese 200 Euro zu bezahlen. Und ich habe mit dieser Koranverse ihn geantwortet. Ich habe ihm gesagt, weißt du, was du gibst und was du bekommst? Du gibst dein Verständnis für die Wahrheit dieser Welt und willst für die Wahrhaftigkeit dieser Welt und willst einen Abschluss, einen Erlaubnis fürs Studium. Wenn wir nicht verstehen, was in diesem Handel, was wir treiben, und ich werde inshallah darüber sprechen, was wir in dieser Welt geben und was wir in dieser Welt bekommen, wenn wir nicht achtsam sind, gehört wird dann diese Verse für uns gelten, dass sie denken, dass sie handeln, dabei handeln sie nicht. Ich war in Shiraz, ich habe mich mit einem Jugendlichen angefreundet und entschuldigen Sie, wenn ich das sage, er dachte, er ist sozusagen das Ende alles Übeln. Und wann immer und wie immer ich versucht habe, mit ihm zu sprechen, habe ich gesehen, es gibt keine Antwort, es gibt keine Möglichkeit. Ich habe angefangen zu malen. Manchmal kann man ja auch mit Zeichnungen mit unseren Freunden, mit unseren Verwandten reden. Ich habe einen Grab gemalt. Malen Sie sich das mal auf. Das ist ein schöner Hinweis. Ich habe ein Grab gemalt. Und ich sagte zu ihm, ich habe auf den Grab geschrieben, der reichste Mensch auf der Welt. Das ist ja eine Annahme, ich wollte ja mit ihm sprechen. Ich sagte, der reichste Mensch auf der Welt ist verstorben. Du, der jetzt hier sitzt, auf sein Grab schaust und er, der unten im Grab ist, war er ein Verlierer oder ein Gewinner? Was hat dieser Jugendliche geantwortet? Jetzt, wo er unten im Grab ist und seine Augen sich geöffnet haben, ist er jetzt Gewinner oder ein Verlierer? Er sagte, vielleicht war er bis einige Sekunden unter, bevor er starb, ein Sieger, wenn als er sich in seinem gelben Münzen hin und her wälzt. Aber jetzt, wo er die Wahrheit sieht im Grab, sieht er, dass dieses Geld ihm nicht zu Hilfe kommt und nichts anderes ihm zu Hilfe kommt. Und nun merkt er, dass er verloren hat und nicht gewonnen hat. Ich sage, dass er verloren hat. Ein Jugendlicher, der das sozusagen die Kriminalität durch und durch erlebt hatte. Ich habe noch ein anderes Grab hingemalt. Ich sagte, das ist der, der am berühmtesten war. Und Berühmtheit ist ja etwas, mit dem viele handeln mögen und sich sehr bemühen. Diese Frage und die gleiche Antwort. Er sagte, bis gestern, wo jeder mit ihm ein Foto machen wollte, eine Unterschrift von ihm haben wollte, war für ihn das sehr, sehr wichtig. Aber jetzt, wo er unter der Erde ist, hat er verstanden, dass er verloren hat. Er hat einen dritten Grab ausgehoben. Und ich sagte, das ist der mächtigste Mensch auf der Welt gewesen. Er sagt, auch der hat verloren. Macht und seine Triebe und Reichtum und Berühmtheit. Vier Grabe habe ich aufgemalt. Und ein Grab habe ich daneben geschrieben und habe geschrieben, ein Märtyrer ohne Namen. Ich fragte, was ist mit ihm hier? Bei dem Herr dieser Moschee. Er fing an zu weinen. Ich fragte, warum weinst du? Er sagte, bis man ihn unter Druck setzte und bis man ihn quälte auf dem Wege, an dem er glaubte und sein Leichnam auf der Erde lag, ohne dass ihn jemand begraben konnte, dachten viele, dass er verloren hat. Aber jetzt, wo er unter der Erde ist, weiß sowohl er, dass er gewonnen hat, als auch ich. Ich sagte zu ihm, pass auf, dass dein Handeln, das, womit du handelst, kein Luftballon ist. Die Sure 27, in Verse 27, Sure Yasin, sagt dir, dass die Märtyrer Gewinner sind. Wie gut wäre das diejenigen, die zu dem Grab eines Märtyrers gehen, wissen, wie Gott mich empfangen hat. Gestern Abend habe ich Ihnen eine Verse mitgegeben, die Verse 69 der Sure Nisa'a. Gott hat die Shuhada neben seinen Nabi'in, neben seinen Propheten, die Märtyrer neben seinen Propheten und Auliya gesetzt. Sie handeln und andere handeln auch. Und das dritte Beispiel, damit ich auch meine Ausführung beende, diejenigen, die Gedanken haben, die wie Seifenblasen sind. Imam Hussein hat in den letzten Minuten von Ashura einen Brief geschrieben für seinen Bruder Muhammad al-Hanafi, Einzeiler. Und das war ein Aufbruch. Es hat alle zum Staunen gebracht. Was denken wir über diese Welt? Es gibt zweierlei Gruppen. Einige denken, dass die gesamte Welt das Diesseits ist. Und einige denken, dass Ad-Dunya Mazra'atul Akhira, dass das Diesseits, das Erntefeld, das Bestellfeld des Jenseits ist. Imam Hussein schreibt einen Brief, Einzeiler, mein Bruder, diese Welt ist so klein bei mir, Hussein. Bei uns Ahlul Bayt ist diese Dunya so klein, dass der heilige Koran sagt, eine geringe Ware, als ob es nichts wäre, als ob es nicht war. So wenig ist es wert. Und das Jenseits aber ist so groß, als ob es von Anfang an nur das Jenseits gab. Die Welt ihrer Mutter hatte nur 18 Jahre. Die Welt von Ali Asghar nur 6 Monate. Die Welt von Ruqayya 3 Jahre. Die Welt von Sheikh al-A'immah Imam Sadr 65 Jahre. Sheikh al-A'immah, der heilige Prophet, 63 Jahre. Wenn man denkt, dass diese gesamte Welt alles ist, dann sind das Gedanken, die reine Seifenblase sind. Was die Quelle dessen ist, werden wir morgen Abend inshallah weiterführen. Und ich freue Sie, inshallah, morgen zu sehen. Allah, bei der Ehre von Imam Hussein, schwören wir dich. Löse uns von Gedanken, Taten und Persönlichkeiten, die reine Fata Morgana sind.
حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بارك شهيد جا كربلا بارك شهيد جا
Legt eure Sachen ab, hier ist Karbala. Legt eure Sachen ab, hier ist Nainawa. An einem Tag wie morgen ist diese Karawane nach Karbala, in Karbala eingekommen. an einem Tag wie morgen ist Imam Hussein angekommen an seinem Treffpunkt, Treffort mit Gott. An einem Tag wie morgen ist die Karawane zu der Einladung der Liebenden für ihren Schöpfer eingetroffen. O Allah, ich bin gekommen, um mich zu opfern, und sieh, was ich mitgebracht habe. Sieht, was Hussein mitgebracht hat, was für einen Tisch er aufgedeckt hat. O Allah, gekommen bin ich, um mich zu opfern für dich. Meinen Haupt habe ich mitgebracht. Und nicht nur meinen Haupt, sondern auch noch etwas Besseres als mein Haupt habe ich mitgebracht. An dem Tag von Ashura habe ich, um Allahu Akbar zu sagen, meinen Akbar mitgebracht. Am Tag von Ashura sagte Imam Hussein Ali Akbar, sage du den Azan auf. Ali wurde am Qadir Khom vom Propheten auf seine Hände getragen, aber ich nehme auf meinen Händen meinen Ali Asghar. Schlaf, mein Asghar. Ali hat seinen Ring an den Fragenden gegeben. Fürst der Zeit, vergebe mir, dass ich das sage. Ali hat seinen Ring an den Fragenden gegeben. Aber ich habe für dich mein Ring zusammen mit meinen Finger gebracht. Die Kinder von Fatima sollten nicht zuhören. Fürst der Zeit, vergebe mir. Die Menschen hier weinen so gut. Ihre Tränen riechen nach Medina. Damit ich meine Gefühle zeige mit meiner Mutter Zahra. Meine Mutter wurde geschlagen. Habe ich meine dreijährige Tochter mitgebracht, nach meinem Tod geschlagen wurde. Hussein, oh du meine Herzensruhe. Hussein, mein Leib und mein Wesen. Hussein.